Ich werde heute Abend ein paar Worte zum Thema Wahrheit und Wahrhaftigkeit sagen, oft in Pali Satcha. Wir haben immer wieder davon gesprochen, dass es hier ein Trainingslager ist und dass wir untersuchen einerseits, wie der Geist funktioniert und dass wir den Geist andererseits auch trainieren. Wir wollen herausfinden, was uns unglücklich macht und was uns glücklich macht. Und das fördern und trainieren, was hilft, was uns eben zu mehr Freiheit und mehr Glück und weniger Leiden führt. Es gibt in der buddhistischen Tradition, wie Irene das schon erwähnt hat, sehr viele Listen. Ein Lehrer hat mal gesagt, der Buddha ist die Primadonna der Listen. Es gibt niemanden, der so viele Listen hat wie Buddha. Und eine dieser Listen ist die Liste der Parami oder Paramitas, was so auf Buddhistendeutsch Vervollkommnungen heißt. Also damit ist gemeint, das sind Qualitäten, die man bis zur Vollkommenheit üben sollte. Das ist dann je nach buddhistischer Tradition, sind das 6 oder 10 verschiedene Qualitäten. Einige davon haben wir auch schon erwähnt. Es sind Sachen wie Großzügigkeit, ethisches Verhalten, Entsagung, Geduld, liebevolle Güte, was Ihren heute Nachmittag angeleitet hat, oder eben Wahrhaftigkeit, Satcha. Und wie gesagt, es geht nicht nur darum zu sehen, was da ist, sondern eben auch zu fördern, was man fördern will. Und ich möchte diesen Vortrag auch verstanden wissen als Anregung für die Praxis, sowohl hier als auch im Alltag. Ein wenig Hintergrund zu Buddhas Lehre oder zu seinem Programm. Er sagt, ich lehre, wie Leiden entsteht und wie Leiden aufhört. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Ansage. In seiner ersten Rede sagt er auch, dass Leiden oder Leidhaftigkeit, Stress und Unzulänglichkeit unsere Existenz prägt. Also er benutzt den Pali-Begriff Dukkha, das ist umfassender als nur Leiden. Schwarm. Die tückende Technik. Gut. Also dieser Begriff Dukkha, das ist recht ein umfassendes Konstrukt, das viel benutzt wird und das im Zentrum der Lehre heißt. Und eben nicht nur Leiden im engen Sinn, sondern eben auch Stress oder Unzulänglichkeit. Und es kann ein paar Beispiele, um das zu illustrieren. Es kann auch schon nur sein, ich möchte zum Beispiel am Abend meine Freunde treffen, aber ich weiß, ich sollte für eine Prüfung lernen. Das ist, okay, dann lerne ich vielleicht für die Prüfung, das ist unangenehm, ich möchte lieber das andere machen. Oder ich möchte in den Ausgang gehen, aber ich habe kein Geld. Das ist auch wieder, es ist nicht, was ich wirklich so super Leiden nennen würde, aber es ist einfach unangenehm und Stress oder Unzulänglichkeit. Oder ich bin verliebt und werde abgelehnt, oder ich bin verliebt und ich getraue es mir nicht, es zu sagen. Es gibt auch wieder Leiden. Oder ich finde, ich bin zu dick oder meine Nase sei zu groß und es gibt auch Leiden. Oder ich weiß überhaupt nicht, wie weiter. manchmal frage ich mich auch überhaupt noch, was ich werden soll, wenn ich erwachsen bin, aber das ist dann führt zu weit hier. Aber ja, soll ich noch in die Schule, soll ich einen Beruf lernen, soll ich auf dem Bauernhof, soll ich nach Amerika? Das sind nicht Sachen, die wirklich so super wehtun, aber sie sind eben doch etwas ein Beispiel für Leiden und Leidhaftigkeit. Üblicherweise reagieren wir auf so unangenehme Sachen mit, wir wollen es weghaben, und Buddha sagt, ein normaler Mensch reagiert auf unangenehme Erfahrungen, indem er angenehme Sinneserfahrungen sucht. Also Essen, Musik, Sex, Insta, Alkohol, also Insta und Alkohol hat er nicht explizit erwähnt, aber ihr versteht, wie es gemeint ist. Und ich denke, viele von uns kennen das Gefühl, ich stehe vor dem Kühlschrank und oder ich bin schon am Essen und eigentlich, ich hatte keinen Hunger, aber da war irgendwas. Und eine bessere Idee gemäß Buddha ist, das Leiden kennenzulernen. Also das, was wir auch die Tage angeleitet haben, also wie fühlt es sich an, was ist es genau überhaupt? Oder wie verändert es sich? Wo spüre ich es? Wie nehme ich es wahr? Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Teil des Programms von diesem Meditationskurs. Bewusst zu merken, welche Umstände führen zu Leiden und welche zu Freuden. Und in dem Sinne den eigenen Geist, das eigene Herz zu erforschen. Und Erforschung heißt, das haben wir auch viele gesagt, haben in den Gesprächen, Erforschung, das heißt ja halt auch, dass das Resultat nicht bekannt ist, sonst wäre es ja keine Forschung. Und das heißt, es gibt auch enttäuschte Erwartungen, ich habe eine Vorstellung und dann kommt was anderes. Ich dachte, es wäre hier ruhig, ich könnte endlich mal Ruhe haben und es ist unruhig. Und die wissenschaftliche Forschung funktioniert so, ich stelle eine Hypothese auf und ich versuche nicht primär die zu bestätigen, sondern ich versuche sie zu widerlegen, wenn ich redlich bin. Forschen bedingt den Wunsch, die Wahrheit sehen zu wollen. Das ist nicht immer angenehm, weil dann kommen so die Schatten daher und so die inneren, die kleinen Unangenehmen und denen zu begegnen ist nicht so immer so lustig. Hallo, Egozentriertheit. Wie war das mit den Prioritäten? Wolltest du dich nicht wieder mal bei deiner alten Tante melden? Oder hallo, Unehrlichkeit, mach es dir bequem. Wie war das mit den privaten E-Mails während der Arbeitszeit? Und mehr solche. Und wenn ich diese Gespräche nicht führe mit den kleinen unangenehmen Schatten in mir, dann gehen sie in den Wald und holen ihre Freunde. Und dann ist es noch unangenehmer, weil dann kommen sie noch mit dem Geiz und der Engstirnigkeit und der Gier und der Ungeduld. Und dann ist die Party dann fast zu groß für meinen Geschmack. Also dann lieber probieren schon, die schon da sind, mal mit denen Frieden zu machen oder zu sehen, wie wir zu einem besseren Resultat kommen können, als dass noch mehr kommen. Und erschwerend, denke ich, in der Begegnung mit diesen unangenehmen, klebrigen Kleinen in mir ist auch, dass sich oft etwas noch dahinter verbirgt. Es ist nicht nur immer das unangenehme Gefühl an sich. Der Autor James Baldwin sagt, Zitat, ich stelle mir vor, einer der Gründe, warum Menschen sich so hartnäckig an ihren Hass klammern, ist, dass sie spüren, dass sie, sobald der Hass verschwunden ist, gezwungen sein werden, sich mit Schmerzen zu beschäftigen. Und das ist natürlich noch unangenehmer. Aber ich denke auch, die ehrliche Erforschung innerer Prozesse, das ist im Herz von vieler spiritueller Praxis. Das ist ja nicht etwas, das nur in der Buddha-Lehre vorkommt. Das ist in vielen im Hinduismus gibt es auch diese bekannten Advaita-Lehrer, die sehr großes Gewicht auf Selbstbefragung legen. Und ich denke, das ist wirklich etwas, das vielen spirituellen Traditionen eigen ist, diese Selbstbefragung, die Erforschung des eigenen Inneren, die wahrhaftige Erforschung. Ich möchte mit diesem Vortrag einfach ein paar Perspektiven auf das Thema Wahrheit und Wahrhaftigkeit werfen. Ich möchte die beleuchten. Also einerseits zum Beispiel, wie wir unsere Welt konstruieren, etwas sagen zu Buddhas Pragmatismus, zu Wertesystemen, zu Beziehung und zu Praxis im Alltag. Das ist etwas, das wir auch morgen noch mehr darüber sagen werden. Zuerst zu der konstruierten Welt, zum Buddhas Pragmatismus und zu Wertesystemen. Wir leben in einer Welt von unausgesprochenen Abmachungen. Was ich als wahre oder wirkliche Welt sehe, das ist ein Konstrukt. Ich erstelle das gemeinsam mit anderen und einzeln. Der Philosoph Thomas Metzinger sagt, aus neurowissenschaftlicher Sicht leben wir in einer virtuellen Realität. Das Hirn schafft auf Basis von Sinneseindrücken, Erfahrungen, Erinnerungen eine illusionäre Realität. Und die ist so gut, in der Fachsprache transparent, also man merkt gar nichts davon, dass sie wirkt super. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass diese Technikfirmen so viel Geld für Virtual Reality ausgeben, weil wir haben schon eine und die ist perfekt. Also wir merken nicht, dass da draußen, wir ordnen sofort zu, wir geben dem Namen, dass wir sagen dem da weiß oder Wand und dem da sagen wir Klangschale und das sind alle, die Klangschale ist eigentlich in meinem Hirn, aber das ist sehr schwierig zu sehen, weil es überzeugt und wenn ich dran schlage, macht es einen Ton und deswegen ist diese virtuelle Realität, in der ich lebe, so toll. Ich kann gar nicht verstehen, dass sie nicht virtuell ist. Aber außer wenn ich zum Beispiel in Meditation, auch mit Fasten oder Trance oder mit Substanzen, kann diese virtuelle Realität Risse kriegen. Dann meditiere ich und plötzlich liegt da eine Hand in meiner Schoß und ist das jetzt wirklich meine Hand? Echt? Ich glaube es nicht. Sie fühlt sich nicht so. Ich glaube nicht, dass sie zu mir gehört. Und das passiert uns im Alltag eher nicht. Aber das ist so ein kleiner Riss in meiner virtuellen Realität. Oder dass ich beim Herumschauen denke, blau, blau, was ist eigentlich blau? Und oder so kleine Unsicherheiten, noch nicht ein ganzer Riss, aber dass ich nicht ganz sicher bin, ob es eine Kohlmeise ist oder die defekte Heizung oder so etwas. Was ist das genau? Und das ist schon auch eine Wirkung von der Meditation, dass wir plötzlich unsicher, stimmt das jetzt wirklich oder so? Und studiert hier jemand Physik? Es ist gut. Ich werde etwas über Physik sagen und es ist mir wohler, wenn niemand rauskommt. Also die aktuelle Physik scheint, dass Raumzeitkontinuum sei gebogen. Also ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube schon, es sollte gerade sein und nicht gebogen. Sie sagt auch, die Sachen würden erst dann existieren, wenn wir sie beobachten. Oder sie sagt, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten sei nicht unbedingt gerade. Und wenn ich diese Aussagen höre, dann klingt das ziemlich besoffen. Das ist nicht meine Wirklichkeit. Meine Wirklichkeit fühlt sich anders an. Und ich glaube, meine Wirklichkeit ist, das ist das, was der Phänomenologe Edmund Husserl hat Lebenswelt genannt hat. Was er mit Lebenswelt gemeint hat, das ist die selbstverständliche und erfahrbare Welt, in der ich lebe. Und im Unterschied zur theoretisch-wissenschaftlichen Welt, die eben die Physikerin, die mir beweisen könnte, dass all das, was ich jetzt als besoffen taxiert habe, dass das wirklich eigentlich so ist, dass ich es nur nicht begreife. Aber meine Lebenswelt ist eben eine andere. Da kann ich mich drin bewegen. Es ist mir egal, ob die Objekte erst dann existieren, wenn ich sie beobachte. Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass diese Schale nicht da ist, wenn ich sie nicht beobachte. Aber ich kenne Physiker, denen ich glaube, also wahrscheinlich haben sie schon recht, aber irgendwie scheint, das entspricht nicht meiner Lebenswelt. Und ich kann, das ist einfach nur, um zu sagen, ich denke ja darüber, ich betrachte das ja als die Wahrheit, dass ich sehe das als Wahrheit, das ist wahr irgendwie. Aber für eine Physikerin ist das eben nicht wahr, ist das oder das ist eine andere Wahrheit, dass die Relativität dieser Wahrheit und Wirklichkeit möchte ich damit ansprechen. Der Buddha wurde auch so Sachen gefragt, ja, wie ist die Welt entstanden und solche Sachen. Er war geschickt, weil er hat gesagt, das interessiert mich nicht. Er hat in der Lehrrede die Simsapa-Blätter, hatte so eine Handvoll Blätter vom Boden genommen und hat gesagt, seht ihr diesen Wald hier, all diese Blätter, das ist das, was ich weiß oder was ich erkannt habe. Und die Blätter in meiner Hand, die wenigen, das ist das, was ich lehre. Und zwar, was ich lehre, ist nur Entstehen von Leiden und Vergehen von Leiden. Also das heißt, er ist eigentlich der Superpragmatiker. Er sagt auch von sich, er hat ein gutes Selbstwertgefühl gehabt, er sagt, ich bin ein unübertroffener Arzt und Chirurg. Also er sieht sich als Heiler primär, er sieht sich nicht als Philosoph oder Welterklärer. Es gibt noch eine andere Lehrrede, wo er auch klar darauf hinweist, die Grübeleien über die Welt und die Welterklärung, dass das eigentlich Zeitverschwendung ist. Wir hätten gar nicht so viel Zeit, wir müssten uns um Heilung kümmern und nicht um die Erklärung der Welt. Und das Ziel, also das Ziel der Heilung, das ist in meiner Lebenswelt ja einfach überprüfbar. Ich merke sehr schnell, ob ich mehr leide oder ob ich weniger leide. Da brauche ich keinen Spezialisten. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Konstruktion der Welt, Konstruktion meiner Welt und die Entstehung meines Leidens. Dazu hat Buddha auch in der Lehrrede zwei Arten von Gedanken, hat er gesagt, Zitat, worüber ein Mönch ständig nachdenkt, das wird die Neigung seines Geistes werden. Also die Neigung seines Geistes, das heißt auch, das wird seine Realität. Das klingt eigentlich mal sehr banal, aber es hat recht weitreichende Folgen. Und worüber ein Mönch ständig nachdenkt, also man könnte auch sagen, was er lernt. Das Lernen an sich ist ja nicht das Problematische, sondern das Problematische ist, dass wir oft eigentlich gar nicht wissen, einerseits wissen wir nicht, was wir lernen, und wir wissen nicht, dass wir lernen, weil es halt oft unbewusst ist. Und ich kann gewisse Sachen lernen oder so halbbewusst, aber dass das, was wir eben viel tun und gut werden darin, dass das auch das ist, wohin sich dann unser Geist neigt. Und das können auch gute Sachen sein, aber das Problem ist, wenn es nicht bewusst ist, können es eben auch eine schlechte Gewohnheit sein, wo ich immer wieder darüber nachdenke und damit zur Neigung machen und damit also in dem Sinne auch zu meiner Realität oder zu meiner Wahrheit. Und es ist gut, wenn ich das bewusst mache. Und auch wenn ich meine äußeren Umstände ändere, also wenn ich schon nur die Arbeit, das macht einen Unterschied, ob ich als Soldat arbeite oder als Koch oder als Lehrer oder als Metzger. Das wird meine Welt wird eine andere werden, je nachdem, was ich mache. Und ich denke, das haben wir auch in den Gesprächen zum Teil gehört. Es kann uns hier eigentlich, es war immer etwa gleich draußen. Es war so bitterlich regnerisch, nicht so wahnsinnig schön meistens. Und trotzdem hat sich das vielleicht für einige völlig unterschiedlich angefühlt. Also einmal war Freude im Herzen und dann war auch, das hat sich irgendwie als draußen auch gespiegelt. Und dieser Spiegel im Außen der inneren Zustände, das ist auch eine Wirkung dieser Neigung. Und die genau gleiche Welt kann dann für einen selber je nach Umständen völlig unterschiedlich aussehen. Und ich kann die Welt kann voller Schmetterlinge und Blumen und Sonnen sein, oder sie kann voller Enttäuschung und ein schwarzes Loch sein. Und eigentlich ist es die gleiche Welt. Und was die Meditationspraxis uns hilft, ist auch zu sehen, wie diese Welt entsteht. Also wie wir, und dass es eben unsere Welt ist und nicht die Welt. Oder ich habe ja die Tendenz, das, was ich so sehe und worin ich mich bewege, als einfach die Welt anzuschauen. Aber offensichtlich ist sie ja für unterschiedliche Menschen oder für den gleichen Menschen in unterschiedlichen Situationen völlig unterschiedlich. Und darum auch eine bewusste Ausrichtung am Morgen auf bestimmte Qualitäten oder eine bewusste Ausrichtung, wie Irene sie in der Metta-Meditation angeleitet hat, weil wir sagen, das sind Qualitäten oder eine Ausrichtung oder man könnte eben auch sagen, eine Neigung des Geistes, die hilfreich ist und die uns unterstützt. Und was wir als Meditation bezeichnen, das heißt in der palischen Sprache Bhavana, und Bhavana bedeutet eigentlich kultivieren, also etwas, das wir pflegen. Oder das hat mehr mit Gärtnern zu tun eigentlich als mit Kontemplieren oder so. Und wenn ich so meinen Geist durchforsche, dann sehe ich auch, dass meine Bewertungen und so, das, oder was ich als gut oder schlecht anschaue, das ist ja immer auch auf Basis eines Wertesystems. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich einen Vortrag machen kann, ohne Donald Trump zu erwähnen, aber ist mir nicht gelungen. Also Donald Trump folgt auch einer Wahrheit, seiner Wahrheit nämlich, und seine Wahrheit ist, es gibt nur Gewinner und Verlierer. Jeder steht alleine für sich da. Die Welt ist ein feindlicher Ort, wo nur fressen oder gefressen werden gilt. Und das Einzige, das zählt, ist Gewinnen. Und um zu gewinnen, heiligt der Zweck jegliches Mittel. Und wenn ich dann gewonnen habe, dann ist der Gewinn ist auch der Beweis, dass ich gut gehandelt habe. Als er vor einem Jahr seinen Kandidaten für den obersten Gerichtshof durchgepeitscht hatte, den Brett Kavanaugh, und wurde er nachher konfrontiert mit Lügen und Ungereimtheiten, und da hat er gesagt, who cares, we won. Also ist egal, wir haben gewonnen. Also es zeigt, er lebt in einer eigenen Wahrheit. Buddhas Wahrheit sieht ganz anders aus. Er sagt, Zitat, nichts Böses tun, das tun, was heilsam ist, den eigenen Geist reinigen, das ist die Lehre der Buddhas. Das ist im Dhammapada. Und Buddhas Werte, das sind eben Sachen wie Entsagung, Mitgefühl, ethisches Verhalten, Großzügigkeit oder dass es eben in der Welt der Sinne zwar eine Befriedigung gibt, aber keine dauerhafte Erfüllung, dass die Schulung des eigenen Geistes wichtig ist, dass Mitgefühl wichtig ist, dass materieller Besitz unwichtig ist oder sogar hinderlich. Und das heißt ja nicht, das ist nicht so, dass wenn man sich in ein spirituelles oder religiöses System begibt, dass das automatisch diese Werte gibt. Es gibt auch religiöse Systeme, wo gut heißt, ich ordne mir Gottes Wille unter oder ich habe viele Kinder. Oder wo böse oder schlecht heißt, Andersgläubige zu heiraten oder am Samstag Lift oder Rolltreppen zu benutzen. Ich konnte mir das nicht ganz verkneifen. Ich habe bei der Recherche festgestellt, dass der israelische Knesset 2001 ein Gesetz festgelegt hat, dass öffentliche Gebäude spezielle Lifte haben müssen, die ohne Bedienung funktionieren. Weil für orthodoxe Juden ist es, darf man am Sabbat den Lift nicht bedienen. Also diese Lifte, die fahren einfach hoch und runter automatisch und man kann einsteigen und muss nichts tun. Man hat dann nicht gearbeitet am Sabbat. Mehr gibt es zum Thema Religion nicht zu sagen eigentlich. Also mein Geist erzählt mir, was er will, und um die Willkürlichkeit dessen, was er mir erzählt, zu balancieren, kann ich mich bewusst für ein Wertesystem und eine Ausrichtung entscheiden. Mir scheint die Buddha-Lehre, das Buddha-Dharma, überzeugend. Es stellt für mich ein überzeugendes Wertesystem und ein überzeugendes Weltbild dar. Und ich möchte mein Leben darauf ausrichten. Entsprechend gibt es Wahrheiten. Wenn ich das nicht tue, dann sagen meine Gedanken ziemlich so, was sie wollen. Oder sie sagen mir zum Beispiel, ich bin kein guter Mensch. Sie versichern mir, dass das die Wahrheit ist. Wem soll ich trauen, wenn nicht meinen eigenen Gedanken? Sie sind ein Teil von mir und sie finden in meinem liebsten Körperteil statt, im Penthouse oben. Und sie begründen das sehr gut und ihre Argumentation ist überzeugend. Leider lügen meine Gedanken so schamlos und hartnäckig wie Trump. Das letzte Mal Trump. Ein Moment sagen sie dies, ein anderer Moment das. Und wenn sie ertappt werden beim Widerspruch, dann erröten sie nicht mal. Also ich kann beim Meditieren, ich kann einen Schmerz haben im Knie. Und einmal sagten meine Gedanken, du wirst vermutlich bald in Spital Interlaken schwersten Operationen unterzogen. Und ein andermal habe ich eigentlich den gleichen Schmerz im Knie und meine Gedanken sagten, das ist eine Manifestation wechselhafter Empfindungen. Das ist, wie Irene gesagt hat, Spiel der Wolken am Himmel. Ja? Und das ist der gleiche Schmerz, aber die Gedanken machen, was sie wollen daraus. Und die Übung, eben die Ausrichtung auf diese Werte der Buddha-Lehre haben mit der Zeit auch, diese Ausrichtung hat mit der Zeit ein Resultat. Und zwar, dass ich im erschreckend breiten Fluss meiner eigenen Gedanken automatisch mehr Gedanken finde, die in Übereinstimmung sind mit dieser Buddha-Lehre. Und das ist eben das, was ich aus dieser Lehrrede, zwei Arten von Gedanken, worüber ein Mönch ständig nachdenkt, das wird die Neigung seines Geistes werden. Wenn ich eben mich bemühe, über Qualitäten wie Großzügigkeit oder liebende Güte nachzudenken, dann wird das die Neigung meines Geistes werden. Und die Werte, auf die mich ausrichte, die bestimmen ja auch mein Handeln. Und also es bestimmen meine Prioritäten. Ich kenne einen lieben Menschen, der hat einen Porsche gekauft. Es ist nicht ein praktisches Auto, es hat einen kleinen Kofferraum, aber es passt gut zu einem Mann in meinem Alter und es hat wahrscheinlich einen guten Occasionpreis, wenn man es hier verkaufen möchte. Aber ist es wichtig? Oder was könnte ich sonst mit dem machen? Zum Thema Prioritäten auch noch George Best, also ein irischer Fußballspieler, der bevor ihr geboren wart, bei Manchester United gespielt hat. Zitat: Ich habe viel Geld für Schnaps, Mädchen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verjubelt. Also es ist wirklich immer wieder eine Frage, was sind meine eigenen persönlichen Werte, wo setze ich meine Prioritäten? Und ich möchte auch schon anfügen, ich finde es immer viel einfacher, redlich zu sein, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, unredlich zu sein. Also ich denke, wenn ich ehrlich bin, ich kann nicht garantieren, dass wenn ich einfach wahnsinnig viel Geld oder Macht hätte, dass ich dann nur ganz schlaue Entscheidungen fällen würde. Und ich denke, das ist auch eine wahrhaftige Erforschung meiner selbst wert, also zu schauen, wie ist denn das? Also, ich kann ja jetzt gar kein Flugzeug kaufen. Und wenn ich es kaufen könnte, wäre es dann immer noch so klar, dass ich das nicht mache. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich denke wirklich, wir machen es uns manchmal etwas zu einfach, so hohe Werte zu haben, weil es gar nicht in Frage kommt. Dann noch ein paar Gedanken zum Thema Beziehung und Wahrheit. Ich denke, Beziehung ist etwas, das immer wieder reinspielt. Wir haben das indirekt oder direkt auch erwähnt ein paar Mal. Und ich merke, wenn ich schwermütig bin oder wenn ich mich bedrückt fühle, dann kommen so negative und selbstkritische Gedanken und ich sehe objektive Gründe, wieso ich mir selber nicht gefalle. Wenn es mir gut geht, dann sind diese Gründe nicht weg, aber ich habe eine andere Perspektive. In einer negativen Phase sind die Gedanken sehr selbstbezogen. Ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, oder ich habe das Gefühl von Sinnlosigkeit. Ich glaube, dass die Frage nach dem Sinn, dass die dann entsteht, wenn keine Beziehung, keine Bezogenheit und keine Aufgehobenheit da ist. Wenn ich mich bezogen fühle und wenn ich Bezogenheit erlebe, dann ist die Sinnfrage wie weg. Und das heißt aber nicht, dass sie beantwortet ist, sondern das heißt, dass sie nicht mehr von Bedeutung ist. Gibt es keine Änderung an der Selbstkritik oder der Sinnfrage. Ich bin immer noch derjenige, der mir nicht gefallen hat. Oder die Welt hat nicht plötzlich einen offensichtlichen Sinn. Aber die andere Perspektive macht, dass es weniger wichtig ist. Die Bedeutung verschiebt sich, wenn die Umstände ändern. Und die Existenz hat vielleicht immer noch keinen Sinn, aber es ist nicht relevant, wenn ich bezogen bin und wenn ich mich aufgehoben fühle. Mit anderen Worten, meine Wahrheit oder meine Welt ist auch abhängig vom Vorhandensein und von der Qualität von Beziehungen. Und das ist ein Grund, wieso Sangha, das dritte Juwel, die dritte Ausrichtung am Morgen so wichtig ist. Und ich glaube, Gruppen wie diese hier, wie dieser Kurs, die sind wichtig, nicht nur um Dharma-Praxis zu fördern oder verankern oder auch um eine Einführung in diese Lehre Buddhas zu geben, die für uns sehr wichtig ist, sondern es ist auch wichtig, weil eine solche Gruppe schafft Sinn durch persönliche Beziehungen. Es ist ein Kreis der Sinnförderung und in einem gewissen Sinn auch ein Kreis der Liebesförderung. Der Kinderpsychiater Bruce D. Perry hat gesagt, Zitat, jahrelang haben die Spezialistinnen für mentale Gesundheit den Menschen gesagt, sie könnten ohne soziale Unterstützung gesund werden. Das, wenn du dich nicht selbst liebst, wird dich auch niemand anders lieben. Tatsächlich kannst du dich nicht selber lieben, solange du nicht geliebt wurdest und geliebt wirst. Die Fähigkeit zu lieben kann nicht in Isolation aufgebaut werden. Ende Zitat. Zur Übung im Alltag, also wie kann ich wahrhaftig im Alltag sein, wie kann ich Wahrhaftigkeit üben im Alltag. Dharma-Praxis ist umfassend hier und im Alltag. Wir werden mehr auch morgen Vormittag dazu sagen. Wir haben einerseits die formale Meditation, sitzen, gehen, stehen und liegen. Oder eben die Entwicklung von Geist und Herz durch die Förderung von Qualitäten wie Güte, Mitgefühl, Mitfreude. Oder eben diese Paramis, Geduld, Großzügigkeit, Gelassenheit. Und oder das Reflektieren des eigenen Tuns und das Kontemplieren des eigenen Tuns. Und es gibt viele Anknüpfungspunkte, um die Beschäftigung mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit im Alltag zu pflegen. Also schon nur, was ich denke, was ich rede, wie ich handle, aber auch natürlich, was andere sagen und wie sie handeln. Oder auch nur schon, wenn ich die Nachrichten höre oder lese, da gibt es sehr viel, da kommt das Thema Wahrheit ziemlich automatisch auf den Tisch. Und ich kann für mich als Übung im Alltag mir vornehmen zu schauen, wo bin ich wahrhaftig, wie gehe ich mit der Wahrheit um. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ein offensichtliches Thema ist das Klima, die Klimaerwärmung und was ich daraus für Konsequenzen ziehe. Ich überlege mir, ich bin in Schweden aufgewachsen, ich habe Freunde dort, die ich besuchen möchte, ich kann dorthin fliegen, ich kann dorthin mit dem Zug fahren, Zug dauert länger, ist teurer, ich muss noch mehr Freitage dran geben, wie konsequent bin ich? Also, ja, oder was ist dann, wo liegen meine Prioritäten? Oder eine Bekannte, die will zu einer Schamanin in Peru, da kann sie nur fliegen. Ja, ist das okay? Also gibt es Sachen, die einem so wichtig ist, dass man immer sagt, ja, nein, ich mache das jetzt halt trotzdem oder auch nicht. Ich habe Dharma-Freunde in England, die bei Extinction Rebellion mitmachen und für die kommt Fliegen eh nicht in Frage. Die sagen, wir machen die Dharma-Aktivitäten hier in England für unsere Sangha hier in England. Und die sind sehr konsequent und aktiv, auch engagieren sich sehr aktiv. Es gibt viele solche Fragen. Und ich denke, es ist immer wieder, also manchmal ist es relativ offensichtlich oder nicht so schwierig zu beantworten, aber manchmal eben auch nicht so klar. Und ich denke, wichtig ist sicher die Auseinandersetzung und eben dort eine Wahrhaftigkeit reinzubringen in der Auseinandersetzung, wenn ich mit mir selber diskutiere, quasi, was ist mir wichtig. Und etwas anderes im Alltag, was in meiner Erfahrung Gewinn bringt, das ist einfach auch die Wahrhaftigkeit im Austausch. Ich erinnere mich an Gespräche mit Freunden, wo ich auf die Frage, wie es mir geht, gesagt habe, wahrheitsgemäß gesagt habe, es geht mir eigentlich nicht so gut gerade. Und aus dem heraus ist ein persönliches und sehr interessantes Gespräch entstanden, wo sich das mein Gegenüber auch über seine eigene Niedergeschlagenheit gesprochen hat. Und in dem Sinne hat meine wahrhaftige Öffnung in dem Moment dazu geführt, dass dieser Mensch sich auch öffnen konnte und dass wir ein sehr persönliches und schönes Gespräch führen konnten. Noch ein Zitat von Gabor Mate. Wir mögen nicht für die Welt verantwortlich sein, die unseren Geist erschaffen hat. Aber wir können Verantwortung für den Geist übernehmen, mit dem wir unsere eigene Welt erschaffen. Es liegt an uns, bewusst zu wählen, in welcher Welt und in welcher Zukunft wir leben wollen. Sobald die Augen eines Lernenden geöffnet sind, erscheinen überall Lehrerinnen. Wir können von allem lehren. Unsere schmerzhaftesten Gefühle zeigen auf unsere größten Potenziale, zeigen auf den Ort, wo unsere authentische Natur versteckt ist. Menschen, die wir verurteilen, sind unsere Spiegel. Menschen, die uns verurteilen, appellieren an unseren Mut, unsere eigene Wahrheit zu respektieren. Mitgefühl für uns selbst unterstützt unser Mitgefühl für andere. Indem wir uns für die Wahrheit in unserem Inneren öffnen, halten wir einen Raum der Heilung für andere bereit. Andere können das Gleiche für uns tun. Ende Zitat. Ich komme zum Schluss. Wie gesagt, ein wahrhaftiges Erforschung meines Inneren zeigt mir meine Wahrheit. Und im Kontakt damit sein heißt auch geduldig sein mit allen Erfahrungen und diese kennenlernen, gemäß der ersten Rede Buddhas, der ersten edlen Wahrheit. Ram Dass, das ist der Mr. Spiritual in Amerika, der hat gesagt, er hätte auf seinem Altar ein Bild sowohl von Barack Obama wie von dem Mann, von dem ich vorhin gesagt habe, dass ich ihn nie mehr erwähnen würde in diesem Vortrag. Und er hat gesagt, also der Sinn, die Idee ist, wir finden dann Frieden, wenn alle in unserem Herz Platz finden. Und alle, das heißt halt eben, neben der Dalai Lama, das ist okay, aber auch der Viktor Orban und die Greta Thunberg ist auch okay, aber die Marine Le Pen halt auch. Und nicht nur die Grünen, sondern auch die Rechtsradikalen. Und das heißt nicht, dass wir gutheißen, was sie tun. Wirklich, das ist klar, das ist nicht ein Gutheißen, aber es ist ein Sehen. Und es ist auch ein Sehen, dass ich in mir drin kleine, nicht nur kleine Dalais habe, sondern eben auch kleine Victors leider oder nicht nur Greta, sondern auch Marins. Und die sind nicht so anders als ihre Spiegel im Außen, auch wenn sie kleiner und weniger gut sichtbar sind. Und meine eigenen kleinen Ungeliebten, die ich auch am Anfang schon erwähnt habe, die haben ihr Sprachrohr, das sind meine Gedanken und meine Emotionen. Und sie spiegeln sich in den Menschen, die mir auf meinem Lebensweg begegnen. Und die Frage ist, ob es in meinem Herzen Platz hat für einen bösen Menschen. Ich glaube, die Arbeit an sich selber, die ist nie wirklich fertig. Ich denke, die Schatten, die werden auch mit 90 noch da sein und rufen. Aber vielleicht etwas weniger laut und vielleicht werden die Schatten etwas kleiner sein. So wie sie heute hoffentlich etwas kleiner sind als vor 20 Jahren. Der Fortschritt zeigt sich darin, dass es mir eher möglich ist, den Prozess zu sehen, zu unterscheiden, wo im Schatten auch Licht ist und wo im Licht auch Schatten. Der Fortschritt zeigt sich darin, dass ich in Konflikten, dass es mir besser gelingt, mich nicht zu verbeißen, dass ich besser nachgeben kann, zurückkommen kann und mich öffnen kann. Der Fortschritt zeigt sich darin, dass ich mehr Ehrlichkeit habe in Bezug auf persönliche Defizite und Verhalten oder mehr Platz für Schatten, die ich nicht mag. Mein Freund Natiko hat im September 2018 die Diagnose ALS gekriegt. Das heißt, es ist eine unheilbare Krankheit, das heißt, es ist ein Todesurteil. Und er hat, nachdem er diese Diagnose erhielt, hat er einen sehr berührenden Post geschrieben, wo er sagt, wenn er auf sein Leben zurückblicke, sehe er keine Reue. Es gebe nichts, was er rückblickend wieder gut machen müsse. Das hat mich sehr beeindruckt und da habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Wirkung von einem wahrhaftig und ethisch geführten Leben. Und ich möchte schließen mit dem Wunsch für uns alle, dass es uns immer besser gelingen kann, heilsame Qualitäten zu kultivieren, dass es uns immer besser gelingt, ein ethisch sauberes Leben zu führen, dass wir immer besser zu uns selber schauen können und zu anderen und dass wir immer mehr Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit entstehen lassen können. Und dass wir schließlich auch selber immer besser ohne Reue und mit Freude auf unser Leben zurückschauen können. Danke für eure Aufmerksamkeit.